Genau, vorstellen muss ich mich ja nicht mehr so groß, einfach ein ganz klein wenig. Ich habe auch ein Foto von meiner Familie mitgebracht. Das interessiert ja die Frauen auch immer, gell? Genau, vielleicht können wir das einblenden. Das ist noch nicht meine Familie. Genau, das ist an der Hochzeit meiner Schwester diesen Sommer. Und wie gesagt, unsere drei Kinder. Ja, das muss genügen. Nein, vielleicht kommt es ja nochmal. Ja, wie auch immer. Genau, meine wunderbare Familie. Genau, ich bin sehr jung Mama geworden. Das denkt, habt ihr sicher schon gedacht, ja, als da meine Töchter aufgestanden sind und ihr mich gesehen habt, dachtet ihr, ah, nicht Schwestern, okay, ah, Mama und Töchter. Aber genau, ich bin mit 20 Mama geworden. Mit dem ersten Kind. Ich werde 34 Jahre alt jetzt, genau. Und wie gesagt, wir wohnen auf dem Bauernhof meiner Eltern. Wir haben diesen Hof übernommen. Vor 3 Jahren sind wir hinaufgezogen. Das war etwas, was ich nie tun wollte, nie im Leben. Und doch hat Gott gerufen. Genau, nochmal für meine Familie. Ich glaube, das genügt jetzt. Jetzt müsst ihr wieder mich anschauen, ja. Also mein Mann ist ja auch schön. Ich, ja, genau, ein schöner Bauer, na, genau. Das kommt noch dazu. Ja, und deshalb sind wir jetzt auf diesem Hof. Genau, ich komme dann später noch dazu, wie es dazu gekommen ist, dass wir auf diesem Hof leben. Und ich habe zehn Jahre lang habe ich das Worship Ministry im ICF Bern eben geleitet. Als Hauptleiterin war ich 30% angestellt. Nun bin ich einfach noch ein Teil des Leitungsteams und worshipe immer noch alle 2 Wochen in der Kirche. Aber ich bin auch etwas unterwegs, so wie heute zu euch. Das ist eine Tür, die mir Gott geöffnet hat, die ich nicht gesucht habe, die ich nie gedacht hätte, dass das passiert, weil ich eigentlich vor 7 Jahren habe ich gesagt, ich werde nie predigen. Worshipen ist eins, da kann ich mich hinter der Stimme verstecken und hinter dem Mikrofon und alle Ehre Gott geben, aber wenn ich dann sprechen muss, dann kommt etwas in mir hervor, was ich vielleicht nicht will und vor allem kann ich nicht vor Leuten sprechen, ich werde rot, ich beginne zu stottern. Und das war wirklich so, es war ganz schlimm. Ich war auch in der Schule sehr schlecht in diesem, ja, in Vorträgen. Und dann hat mich vor 7 Jahren mein Pastor mal gefragt, möchtest du nicht mal in der Sommerserie eine Predigt machen? Einfach so, da sind auch nicht so viele Leute, da fühlst du dich vielleicht ein bisschen wohler. Ich sagte, nein, das mache ich nicht, nie im Leben. Ich bin Worship-Leiterin, ich predige nicht. Und er hat mir gesagt, okay, kein Problem, ich frage dich dann wieder mal. Ein Jahr später ist er wiedergekommen im Sommer und hat gesagt, und jetzt haben wir wieder Sommerserie, möchtest du jetzt mal eine Predigt machen? Und ich habe gesagt, nein, du musst mich auch nicht mehr fragen, wirklich nicht, ich kann es nicht und ich will es nicht, das ist nichts für mich. Und er hat mir gesagt, okay, ich frage dich nächstes Jahr wieder. Und ich dachte so, ja gut, mach doch, wie auch immer. Und er hat mich wirklich das Jahr später wieder gefragt und hat mir gesagt, also jetzt haben wir wieder Sommerserie, ja, möchtest du jetzt mal eine Predigt machen? Und ich dachte, und dann habe ich ihn angeschaut und ihn gefragt, weshalb bist du so hartnäckig? Kennt ihr das Wort? Das ist schon deutsch, gell? Das ist nicht scheit. Hartnäckig. Ja, genau. So gut sind wir schon nicht im Deutsch, die Schweizer, genau. Hartnäckig. Und dann hat er mir gesagt, weißt du, ich sehe etwas in dir. Das ist eine unglaubliche Liebe für Jesus. Und was die Menschen wollen, ist, sie möchten hören, was du mit diesem Jesus erlebst. Sie brauchen nicht eine Theologin oder eine Frau, die studiert ist oder dass du irgendwie Bibeltheorie bringen musst, das ganz tief ist und Fleisch und Knochen bringt. Erzähl doch mal aus deinem Leben, was du mit diesem Jesus erlebst. Und dann dachte ich so, ja gut, eigentlich, ja, gibt's da schon Geschichten, aber das interessiert doch die Leute nicht. Und ich habe ihm gesagt, ich überlege es mir, ich bespreche es mit meinem Mann. Und er sagte, ja, ist gut, mach das. Ich ging nach Hause und habe meinem Mann das erzählt. Und er sagte, doch, probier's doch mal. Du kannst ja nichts verlieren. Und dann machte ich das und merkte, dass da was in meinem Herzen schlummert, das ganz stark ist, eigentlich Menschen zu ermutigen, in Jesus stark zu werden, Menschen zu ermutigen, aufzustehen. Menschen zu stärken in ihrer Identität, ihnen zu sagen, dass sie genügen, dass es gut ist. Und seither predige ich auch immer wieder, auch in der Schweiz und besonders zu Frauen. Ich liebe es, zu Frauen zu sprechen. Wir haben so Kraft, wisst ihr das? Wenn wir wissen, wer wir sind, das hat Power in dieser Welt. Und das ist eine Wahrheit, wir müssen die immer wieder hören und erkennen über unserem Leben, dass wir nicht, wenn wir Frauen sind, die wissen, wer wir sind, dann sind wir unschlagbar. Und wir haben viele Kraft in dieser Welt. Das heißt nicht, dass wir dominant sein sollen und die Männer unterdrücken sollen. Ich spreche nicht von dieser Kraft, sondern von einer Kraft, die göttlich ist und die Wahrheit ist über unserem Leben. Genau, und ich habe heute Abend ein Thema mitgenommen, das ich denke, dass es sehr Der passt in unsere heutige Gesellschaft und das Thema, das heißt ein Leben gegen die Norm, gegen den Strom. Weil ich bemerkt habe, dass wir in einer Gesellschaft leben. Das ist in der Schweiz wie in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen dasselbe. Wir sind in einer extrem stressigen Gesellschaft heute, in unserem heutigen Alltag. Es wird ganz, ganz vieles von uns erwartet. Bereits wenn die kleinen Kinder in den Kindergarten kommen, müssen sie Leistung bringen. Man definiert uns Menschen eigentlich über unsere Leistung. Wir müssen was bringen, wir müssen einen Beruf lernen, wenn es geht. Zwei Berufe, in der Schweiz ist das sehr wünschenswert. Und heute muss man sogar meistens zwei Berufe lernen, damit man überhaupt genug verdient. Karriere machen steht zu oberst. Bei allen, oder? Und dann vielleicht die Kinder und dann vielleicht was anderes. Also muss alles stimmen. Und dann sollte man ein Haus besitzen, das wäre auch nicht schlecht zum heutigen Standard. Dann ist es so, in der Schweiz wird auch erwartet, ein bisschen, ein guter Schweizer geht in die Ferien. Ob du das bezahlen kannst oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn du dazugehören willst, geh in die Ferien. In der Schweiz muss man Skifahren lernen, sonst gehen die Kinder nämlich ins Skilager und können nicht Skifahren und das ist dann peinlich. Also das kostet auch Geld, also hat man da auch den Druck, die Kinder Skifahren zu lernen. Ich habe das Glück, dass wir neben einem Skilift wohnen. Ich bete immer, dass wir genug Schnee haben, dann kann ich die Kinder dort hinbringen und sie lernen selber. Genau. Also sie sparen bereits gut jetzt, ja, genau. Was ich sagen will ist, wir leben in einer Gesellschaft, die uns ganz, ganz viele Sachen vorgibt, wie wir zu leben haben. Nicht wörtlich. Aber wir sind geprägt von etwas, was uns prägt und das löst ein Gefühl aus, das Stress heißt. Ja? Wir sind in einer unglaublich stressigen Welt. Dann schießen bei uns in der Schweiz wirklich Kinderkrippen aus dem Boden wie Pilze, weil die Mütter arbeiten gehen müssen. Und auch wenn sie nicht wollen, sie gehen trotzdem, weil du musst ja. Weil wenn du nicht arbeitest, dann sagen dir die Leute, gehst du eigentlich auch noch arbeiten? Und dann sagst du, nein, ich bin zu Hause bei den Kindern. Ah, du arbeitest nicht. Ja, genau, ich arbeite nicht. Genau. Nur Mama zu sein, ist in der Schweiz schwer. Wirklich. Das ist schwierig. Es wird unterbewertet. Und wir haben diesen Druck in unserem Herzen, dass wir immer denken, wir müssen doch. Wir müssen doch. Und dann, wenn wir gute Christinnen sind, ja, dann sind wir ja auch gute Nachbarinnen. Ja, wir wollen ein Segen sein für alle Menschen um uns auch noch. Wir sagen nie nein, nein, natürlich nicht, das macht man nicht. Man hilft allen, weil man ja helfen muss. Und das Nein sagen fällt uns sowieso schwer, weil das nicht einen guten Ton gibt, es eckt an. Dann sind wir in einer Gemeinde eingebunden, in einer Kirchgemeinde und auch da wird vielleicht nicht verlangt, aber erwünscht, dass wir mitarbeiten, dass wir unsere Begabungen einbringen, was auch wunderbar ist. Versteht mich nicht falsch. Ich will einfach aufzeigen, was es heißt. Und dann arbeiten wir auch noch ehrenamtlich in der Gemeinde mit. Und dann vielleicht auch in der Gemeinde, wo wir wohnen, sind wir noch in einem Verein. Wir machen vielleicht noch eine Sportart, weil in der Werbung wird ja alles propagiert dazu, dass wir gesund leben sollen, dass wir uns gesund ernähren sollen, dass wir gut aussehen sollen. Weißt du, und dem sind wir ausgesetzt. Das ist eine Tatsache. Aber wisst ihr was? Unser Gott im Himmel, der hat für jede Frau ein unglaublich individueller Weg. Und der geht nicht immer mit diesem Strom. Der ruft uns manchmal heraus aus diesem Strom. Aber weil wir es uns gewohnt sind, in diesem Strom zu laufen und der Druck so stark ist, der Stress so stark ist, auch von uns Müttern, dass unsere Kinder was werden müssen, dass wir finanziell gut dastehen müssen, damit es uns gut geht, merken wir vielmals nicht, was dieser Gott eigentlich an unsere Herzenstüre klopft und sagt, hier ist Zeit, dich umzuwenden. Ich habe was anderes für dich. Es kostet so viel, diese Stimme zu hören, wenn wir keine Zeit haben, sie zu hören. Und es kostet aber auch viel, mit diesem Strom mitzulaufen und dem gerecht zu werden. Dann hat man es ist noch immer ein Rotieren in diesem Hirn. Man ist immer auf Vollturbo eingestellt und eigentlich kommt man nicht zur Ruhe. Aber ich habe gelernt, wenn ich irgendetwas in diesem Leben, in meinem jungen Leben gelernt habe, dann ist es nur in der Ruhe, finde ich wirklich mich selbst. Nur in dieser wirklichen Stille, wo ich nichts mache, nicht mal joggen, nicht mal Autofahren. Wie viele sagen mir, ach weißt du, ich bete Gott an während dem Autofahren. Versteht mich nicht falsch, das ist wunderbar. Auch beim Joggen, wunderbar, auch beim Bügeln, wunderbar, auch beim Kochen. Er ist inmitten, unserem Alltag ist er. Aber dieser Vater im Himmel, er ist nur zu finden in der Stille, wirklich. Und vor allem finden wir uns selbst in ihm. in dieser Stille. Und nicht über unser Machen, nicht über unser... Wir definieren uns so, so stark über das, was wir ihm bringen, diesem Gott, und denken, dass es für ihn gut ist. Aber nein, er hat einen anderen Plan. Genau. Wir sind wirklich auf Vollturbo eingestellt. Und sich zu dem zu stellen, mitzuhalten, kostet viel Energie, Ausdauer und Disziplin. Und die Burnouts, die nehmen zu. Und auch die Selbstmordrate, die nimmt auch zu. Und in Europa ganz stark. Und ich denke, das kommt nicht von ungefähr. Wir können nicht mithalten, wir können nicht, dem nicht genügen, was die Menschheit uns sagt, was wir tun sollen. Genau. Wir möchten angepasst leben, damit wir nicht auffallen und an niemandem Anstoß nehmen. Und deshalb laufen wir einfach so mit dem Strom mit, ohne wirklich zu wissen, wer ich bin. Wer bin ich denn? Wie viel definieren wir uns einfach über das, was wir gut können? Oder eben nicht. Das ist dann unsere Identität. Ich kann gut singen. Okay, ja. Und dann ist diese Stimme weg. Und dann kommt die Frage, wer bist du denn jetzt? Keine Ahnung. Aber Gott sieht uns ganz, ganz anders. Er sieht Sachen in unserem Leben, die wir nicht mal wissen, dass wir sie besitzen. Er sieht so viel Kraft und Power und Talente in uns, die wir nicht mal wissen, dass wir sie haben. Weil wir nicht hören, weil wir nicht schauen, weil wir nicht weise genug unsere Zeit einplanen, damit dieser Vater im Himmel uns seine Identität überziehen kann, uns kleiden kann in diese Identität. Sei still und erkenne, dass ich der Herr bin. Be still and know that I am God. Das ist ein Bibelvers, den ich lange nicht verstanden habe. Ich dachte immer, okay, ich sitze ja hier, sprich, komm. Ich warte. Das Krasse ist, wenn du still wirst, dann musst du dich mit dir selbst auseinandersetzen. Und das tut weh, ja. Du kannst nicht still sein und irgendwann kommst du auf dich selbst und das ist krass. Und das tut weh. Aber dort beginnt die Heilung. Und manchmal spricht der Vater auch nicht gerade, wenn es still ist, aber er bereitet dich doch vor. Er erfüllt dich, er macht etwas in deinem Herzen, das dich ausrüstet, um wieder hinauszugehen. Be still and know that I am God. Ich möchte, dass ihr diesen Vers heute Abend einfach mit in euren Herzen nach Hause nehmt. Dass dieses Stillsein etwas so Wertvolles ist. Wir haben vergessen, still zu sein. Und das ist ja nicht nur unsere Gesellschaft, gell? Das ist, dahinten steckt, hinter diesem Nicht-Stillsein, hinter diesem Geschäftigsein, steckt auch ein Feind. Der will, dass wir nicht Zeit haben für die Wahrheit. Der uns wegziehen will von einem Vater im Himmel, der alles in uns sieht, der weiß, dass wenn Menschen wissen, wer sie sind in Jesus, dann muss er fliehen. Er verliert jede Kraft und seine Strategie ist es, uns mit allem Möglichen zu füllen und uns zu lernen, dass wir nur leisten müssen und dann zu genügen. Aber so schnell werden wir auch scheitern und denken, wir genügen nicht. So schnell werden wir auch mit Minderwert konfrontiert. Wenn wir sagen, denken wir auch, dieser Vater liebt mich nicht mehr. Weil wir nicht wissen, wer er ist. Und das ist seine Strategie. Aber wenn wir lernen, wer er ist, wenn das in unsere Herzen klingt, dann kannst du versagen und du weißt, ich bin kein Versager. Dann kannst du am Abend ins Bett liegen und sagen, okay, dieser Tag, Herr, es tut mir leid. Danke, dass deine Gnade genügt. Ich weiß, ich bin deine Tochter und nichts zieht mich weg von dir. Genau. Und dieses Innehalten in Jesus, das hat mit deiner Beziehung zu tun, diese Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Genau, und ich glaube aber auch, dass, heute bin ich davon überzeugt, aber das ist für mich, das ist nicht bei allen Menschen so, ich möchte es einfach euch so deponieren. Für mich ist heute weniger ist mehr, ich habe es vorhin im Interview schon ein bisschen gesagt. Es sieht so aus, als würde ich 1000 Sachen machen, aber ich habe mein Leben ganz, ganz klar definiert, was ich mache, damit es nicht mehr zu viel wird. Damit ich nicht möglichst viel tun kann, sondern ich will das tun, was der Herr mich ruft, was ich tun soll. Ich will das Richtige tun, weil es erfüllt mein Herz. Und alles andere macht mich stressig und unzufrieden. Und irgendwo habe ich immer das Gefühl, ich habe nicht genug geleistet. Und ich habe gelernt, Nein zu sagen bei Sachen, wo ich weiß, das ist jetzt nicht dran. Obwohl es gute Sachen sind, wichtige Sachen zu kündigen in unserer Gemeinde. Mein Pastor hat mich gefragt, weshalb ich kündige. Und ich sagte ihm, keine Ahnung. Es läuft wunderbar. Aber ich merke, es kommt was Neues. Schau, und ich will treu sein. Ich merke, es stresst mich, einen Hof zu haben und die volle Leitung zu haben für ein solches Ministerium. Ich kann es nicht mehr. Ich will in der Ruhe sein, zu wissen, was der Vater will. Und deshalb ist für mich heute ein Satz ganz wichtig geworden, nicht zu viel machen, sondern Liebe, das Richtige. Das tun, was der Vater mich ruft, was ich tun soll. Aber für das muss ich hinhören und Zeit haben, ihn zu hören. Und versteht mich nicht falsch, es gibt Zeiten in unserem Leben, die wirklich stressig sind, ja, das absolut, und das ist auch völlig okay. Und dann gibt es auch Menschen, die ein stressigeres Leben haben als andere, das stimmt. Und das macht auch nicht, wenn du in der Karriere steckst und hoch hinaus willst und du weißt, dass der Ort ist, wo Gott dich haben will, dann go for it, dann lass dich nicht von dem blenden. Aber dann nutze die stille Zeit, die du hast, für wirklich hinzuhören, damit du dann auch ein Segen sein kannst, dort wo du bist. Dann nutze diese Zeit und füll es nicht noch mit anderen Terminen und mit dem und dem und dem. Wie viel sehe ich, dass Leute Karriere machen, irgendwas Krasses anstreben, aber zu Hause Familien haben, die nicht gesund sind. Ehen haben, die nicht gesund sind. Es kann nie der Wille von Gott sein, dass wir alles machen und die Ehen nicht gut sind und gesund. Und das ist auch etwas, wir Prioritäten setzen, Gott fragen, was ist dran, und dann wird er dir vielleicht sagen, schau deine Ehe, ich möchte, dass du hinschaust. Und das tut vielleicht weh und es nervt vielleicht, dass er genau diesen Punkt, wo es weh tut, berührt. Dass er dir vielleicht irgendwas auferlegt, das, wo du weißt, hier will ich eigentlich nicht an mir arbeiten, aber es ist heilsam und es ist sein Reich bauen dort, wo du bist. Oder auch kleine Kinder zu haben, das ist eine stressige Zeit, unglaublich, ja. Aber auch in dieser Zeit kannst du aus der Fülle vom Vater schöpfen. Er wird dich füllen und dir Identität geben, dass du das, was du als Mama tun kannst, dass du erfüllt bist in dem. Und nicht immer denkst, ich muss, ich sollte, ich könnte und ich hätte. Nein, dass du sagen kannst, ich bin jetzt einfach Mama, es ist gut. Genau, ich habe all diese Sachen erlebt, sonst könnte ich es heute nicht so erzählen, ich war... Vor eben etwa 7, 8 Jahren hatte ich bis dahin war mein Leben unglaublich rastlos und stressig. Ich bin schon so aufgewachsen. Ich bin dann in die Lehre gekommen und dann in die Stadt Bern gezogen und dann ins ICF gekommen und da war immer etwas los und immer hier und da noch etwas und hier noch. Ich war so beschäftigt, Menschen zu überzeugen von mir oder Freunde zu gewinnen, Jungs für mich zu gewinnen, was auch immer. Und dann habe ich jung geheiratet, ich wurde Jungmama und dann, ich konnte gar nicht still zu Hause sein mit meinen Kindern. Ich habe die Jamie immer mitgenommen und habe Freundinnen besucht und dann dorthin. Und am Wochenende waren wir Freitag, Samstag, Sonntag hatten wir Besuch oder waren zu Besuch. Einfach immer irgendetwas. Und ich war Worship-Leiterin zu dieser Zeit. Ich war ein Vorbild für die neuen Menschen. Aber wenn du mich gefragt hättest, was ist, wenn dich eine Krankheit trifft, Maria, was ist dann? Und ich habe gewusst in meinem Herzen, wenn etwas kommt, was ich nicht handeln kann, ein Schicksalsschlag, irgendetwas, wenn mir ein Kind stirbt, mein Mann stirbt, ich bin komplett weg vom Fenster. Mein Fundament war gleich null. Mein Vertrauen in diesen Jesus war gleich null. Ich kannte ihn vom Hörensagen, von den Predigten. Ich kannte ihn, aber er war nicht nah in meinem Leben. Ich wusste diese Wahrheit und ich habe mich bekehrt, klar. Aber diese innige Liebesbeziehung zu diesem Vater, die fehlte mir, die war nicht vorhanden. Ich wusste nicht, dass dieser Vater wirklich gut ist. Ich hörte das. Aber ich wusste, dass wenn was kommt, dann werde ich sagen, du bist kein guter Vater. Und das machte mir Angst. Und ich habe Menschen gesehen, die diesen Vater liebten von ganzem Herzen, die eine Sehnsucht hatten nach mehr von ihm, die durch schwere Schicksalsschläge hindurchgingen und an diesem Gott festhielten und wussten, dass er gut ist. Und ich für mich dachte, ich will das auch. Ich sehne mich danach, ein stabiles Fundament zu haben. Ich will, was ich habe, ist nichts. Da kommt ein Windhauch und ich bin weg vom Fenster. Das kann es nicht sein. So will ich nicht leben. Ich bin kein Vorbild. Aber es war in mir eine Unzufriedenheit, ein Rotieren meines Hirns die ganze Zeit. Was kommt als nächstes? Ich kam nie zur Ruhe. Ich wollte nicht zur Ruhe kommen. Es war für mich Horror, nichts zu tun. Und dann eines Abends lagen wir im Bett, mein Mann und ich sagte zu meinem Mann, wir müssen irgendwas machen in unserem Leben. So kommen wir nicht weiter. Und wir sagten so zueinander, komm, lass uns doch mal weggehen, einfach ein Jahr. Und ausklicken aus dieser busy Welt, aus dieser geschäftigen Welt. Und einfach mal schauen, wo Gott uns hinführt, was da passiert. Und so ist diese Idee dann entstanden. Wir sind dann schlussendlich, haben wir dann 2 Jahre geplant und sind dann nach Amerika gegangen, ein Jahr lang. wir wollen dann eigentlich in eine große Kirche, so wie Hillsong oder so, was wir wieder machen konnten, ja, ein Internship, wo wir mithelfen konnten und aktiv sein konnten. Und Gott schloss alle Türen. Und er brachte uns nach Kansas City, an einen Ort, wo einfach schrecklich ist für dich zum Leben. Kansas City ist wirklich öde und langweilig, da gibt es überhaupt nichts Schönes. Von der Gegend her, Entschuldigung, also die Leute sind wunderbar dort. Und wir gingen in das Gebetshaus, das heißt IHOP, das heißt International House of Prayer. Wir haben von jemandem gehört und der war dort und der kam zurück und diese Person hat uns gesagt, weißt du, es hat mein ganzes Leben verändert. Und ich wusste, dieser Satz, das will ich. Ich will nie mehr dieselbe sein, wenn ich heimkomme. Gott, ich will, dass ein Feuer in meinem Herzen brennt, dass das nicht mehr verlöscht wird. Ich will dorthin gehen, weil ich dich suchen will. Und wir dachten, wir wollten dann auch ein Internship machen dort. Die Türe ging zu. Wir gingen schlussendlich dorthin. Wir hatten nichts, außer wir wussten, wo wir wohnen und unsere Kinder, wo sie in die Schule gehen. Und als ich dann dort ankam und nach ein paar Tagen meine Agenda aufmachte und durchblätterte, sie war leer. Ein ganzes Jahr lang. Jede Seite leer. Das war furchtbar. Das war wahnsinnig schlimm. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich hatte keine Freunde. Ich kannte keinen Menschen. Ich hatte keine Bandprobe. Ich konnte nie singen. Wir waren nie eingeladen. Wir hatten nichts. Und das war für mich eine Wüste. Ich habe geweint dort tagelang, auch in diesem Gebetshaus. Ich bin da dorthin gegangen und dachte einfach, was willst du von mir hier? Das ist einfach nicht gerecht und überhaupt. Und jetzt muss ich hier Leuten zuschauen, die Jesus von ganzem Wort, die dich lieben, die das alles schon begriffen haben und ich bin ein Nichts und überhaupt. Aber genau dort, verstehst du, dort in deiner Wüste, wo du nichts hast, dort holt er dich ab. Das ist der Ort, wo er dich haben will, weil er will unsere ganze Aufmerksamkeit. Damit wir heil werden können, damit wir gesund werden können, damit wir Identität bekommen, wer wir wirklich sind. Und auf einmal merkte ich, was ich alles mir eingebildet habe, was ich bin, ist hier nichts mehr. Dieser Vater, er sieht mich ganz anders. Dass ich singe und Worship leite, das war ihm nicht so wichtig. Er will mein Herz, er sehnt sich schon seit Jahren nach diesem Herz. Und dann habe ich Heilung erlebt in diesem Gebetshaus. Am Anfang saß ich einfach nur da und schaute diese Leute an und dachte, das ist krass. Dann las ich in der Bibel und die Bibel war für mich langweilig, ein totes Buch. Und dann mit der Zeit kam Leben in dieses Wort. Ich hörte Gottes Stimme, ich lernte sie kennen. Ich saß eine Stunde, zwei, drei bis vier Stunden in diesem Gebetshaus und es kam mir vor wie fünf Minuten. Und Gott heilte mein ganzes Sein, meine Vorstellung, wie das Leben sein muss, wie ich sein muss. Und ich habe zwei Prophetien bekommen in diesem Jahr, eine am Anfang vom Jahr und eine am Ende vom Jahr. Und der Anfang dieser Prophetie war immer, Gott möchte dir sagen, dass er dich liebt. Und ich dachte, ja gut, das weiß ich schon lange. Gib mir doch was anderes, was jetzt kommt in der Zukunft. Aber ich wusste, das ist das Wichtigste, dass wir wissen. Schau, es gibt nichts Wichtiger, als dass wir begreifen, dass Gott uns kompromisslos liebt. Es gibt nichts Wichtiger, das wir wissen müssen, weil der Satan wird alles daran setzen, dass wir das nicht glauben. Dann werden wir immer wieder scheitern und denken, jetzt bin ich nicht mehr würdig, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe und ich sollte und ich könnte. Und das stimmt alles nicht, weil dieser Vater uns liebt. Amen. Das ist einfach die Wahrheit und Gott wusste, dass er mir das zwei, drei, viermal sagen muss. Dass ich wirklich begreifen kann, dass ich komplett geliebt bin, ganz unabhängig von meinen Umständen. Und das ist so heilsam. Heute, wenn ich versage, ich bin geliebt. Und heute kann ich sagen, ich bin die beste Mama für meine Kinder. Das konnte ich früher nicht, aber heute, ich sage das den Kindern ab und zu, findet ihr nicht auf, dass ich die beste Mama bin. Und sagt ihr, ja, ja, das hast du schon x-mal gesagt, ja, schon gut. Aber es stimmt, ich bin's. Ja, ich bin es wirklich, weil Gott hat sie mir gegeben und ich bin die beste Mama und nicht eine perfekte Mama. Ich bin leider alles andere als perfekt, gell? Aber die beste Mama, ich bin auch die beste Frau für meinen Mann. Ja, und das glaube ich und das hat Kraft, wenn wir das beginnen auszusprechen. Das sind Wahrheiten, wie Gott uns sieht. Wir sind die perfekten Frauen am perfekten Ort. Wir sind unglaublich powerful und genial geschaffen. Das Problem ist einfach, dass wir vielmals nicht glauben wollen, dass es so ist. Und deshalb gehen wir wie geschlagene Hunde durch diese Welt und lassen uns knechten, uns unterdrücken, uns irgendwie was einreden, was nicht stimmt. aber Gott sieht uns gut. Ah, ich liebe das an meinem Vater im Himmel, er sieht uns so gut. Und da ist ein Feuer und eine Leidenschaft in meinem Herzen erwacht, wieder für diesen Gott, also das erste Mal. Und Gott hat mir eine Geschichte aufs Herz gelegt, die möchte ich euch heute Abend auch teilen. Das ist Lukas 10, 38 bis 42, die Geschichte mit Martha und Maria. Jesus war eingeladen in dem Haus von Martha und Maria und Lazarus. Und Martha, die war dann wie wild, hat sie diese Gastfreundschaft wahrgenommen. Sie hat die Gäste bekocht und bewirtet und gemacht und getan, dass es Jesus möglichst gut ging in ihrem Haus. Und die Maria, die saß einfach da vor den Füßen von Jesus und die tat nichts, die half Martha nichts. Man könnte meinen, du, also absolut asozial, das geht ja gar nicht, Maria. Aber Maria hat etwas begriffen, ja. Sie saß zu diesen Füßen von Jesus, weil Jesus da war. Sie hat diesen Moment genommen und gesagt, es ist viel wichtiger als alles andere. Martha ging dann zu Jesus und hat ihm gesagt, Jesus, ganz ehrlich, ich finde das nicht fair, dass Maria mir nicht hilft, kannst du es ihr nicht mal sagen, sie soll mir auch ein bisschen helfen, ja. Und Jesus sagte ihr dann, Martha, Martha, was bemühst du dich so sehr und was machst du dir so viele Sorgen? Schau, was Maria ausgewählt hat, ist richtig und gut und das kann ihr niemand nehmen. Und spannend ist ja, dass ich auch Maria heiße. Für mich war das ganz eine heilsame Geschichte, obwohl wir alle Marias werden sollen. Das heißt nicht, dass wir nie Marthas sein dürfen, gell? Nein, natürlich nicht. Ich bin immer noch sehr viel Martha. Aber ich will lernen, immer wie mehr diese Maria zu sein, die diesen Moment, wenn Jesus da ist, wenn er spricht, dass ich ihn catche und sage, ich bin daher, ich lege alles lasse ich nieder, um dir zuzuhören. Ich plane mir im Alltag, wenn ich merke, ich bin gestresst, sage ich, ich muss raus, jetzt muss ich raus, ich muss Zeit haben mit Jesus. Vater, ich kann es nicht handeln. Zeig mir, mach mich wieder ruhig, gib mir diesen Frieden. Und das ist es, wir müssen diese Momente nehmen, wo Gott zu uns spricht, sie sind wichtig und wertvoll, ein Öl für unsere Seele, für unser Herz. Genau. Und für dieses Feuer zu bekommen, für diese Leidenschaft für Jesus, brauchst du auch nicht nach Amerika zu gehen. Ja, das habe ich auch gehört ab und zu, ja, jetzt muss ich auch dorthin. Nein, natürlich nicht. Nein, du kannst einfach beginnen, in deiner Agenda Zeit einzuplanen für diesen Jesus. Und schau, das Schwierigste ist ja, dass du einfach wartest. Und es geschieht wahrscheinlich nicht so viel. Und dann wartest du wieder. Es geschieht auch nicht so viel. Und dann das nächste Mal wartest du wieder. Und es geschieht nicht so viel. Aber er sieht dich. Und ich sage dir, es wird kommen. Es wird kommen. Du wirst merken, wie du stärker wirst. Du wirst merken, wie die Bibel auf einmal spricht. Dass sie lebendig wird. Dass das Wort wahr wird. Du wirst merken, dass du auf einmal einen Impuls hast und denkst, ist das jetzt mein Gedanke? Nicht? Okay, ich mach's einfach mal und du wirst sehen, dass seine Hand im Spiel ist. Er wird kommen, es kostet etwas, aber Gott liebt die Beziehung zu uns Menschen. Er hat uns geschaffen, jede einzelne Person, die, die ihn schon lieben, seine Kinder sind und die es noch nicht sind. Er liebt dich. Und seine größte Sehnsucht ist es, dass Menschen ihm hingegeben sind, dass sie von ihm lernen, in dieser Beziehung leben, damit sie Königskinder sind und auch wie Königskinder in dieser Welt leben. Das ist sein Wunsch. Und als Königskinder sind wir unbeschlagbar. Das finde ich einfach krass. Unschlagbar, unschlagbar. Nichts kann uns dann trennen von dieser Kraft, von diesem Jesus. Als wir dann nach Hause kamen, wussten wir, dass unser Leben nie mehr so stressig wie vorher sein darf. Und wir haben dann Gott wirklich gefragt, was das auch heißt und was das bedeutet. Und wir haben dann begonnen, Jahresziele zu machen als Ehepaar. Wir sind dann einen Tag weggegangen im Januar und haben Gott gesagt, schau, in diesem Jahr ist das dran, wir machen nicht mehr und wir wollen nicht zu viel haben, damit wir spontan sein können, wenn du was Spontanes rufst. Das heißt, wir gehen auch am Sonntag ab und zu in die Kirche und haben keinen Plan nachher. Und dann, wenn wir denken, diese Familie müssen wir jetzt heute einladen, können wir es tun. Und die Leute sind immer erstaunt, dass wir Zeit haben. Das ist so krass. Die meisten Leute denken immer, wir haben keine Zeit. Aber das Problem ist, sie haben keine Zeit, deshalb denken sie das. Und es ist so heilsam, wenn wir ihnen das Gefühl geben können, wir haben Zeit für euch, wir sind da. Ich habe Zeit, dass ich dann spontan auch mal abmachen kann mit einer Person, weil ich diese Zeit jetzt habe. Die hatte ich vorher nicht. Und dann hatten wir auf einmal auch Zeit zu hören, was dran ist, was kommen wird. Und das mit dem Hof, das ist auch etwas, das hat Gott in Amerika gesprochen. Jemand hat mir in Amerika gesagt, dieser Hof deiner Eltern, du musst schauen, dass dieser Hof in der Familie bleibt. Weil diese Bauernhöfe, die werden in der Endzeit, werden das Places of Refuge sein, es werden Zufluchtsorte sein. Und das hat mein Herz einfach wirklich, das war voll drin. Und ich dachte so, das habe ich nicht gehört. Nein, weg von mir, dieser Gedanke, diese Worte, das macht nichts mit mir. Dann kamen wir nach Hause und mein Papa hat mir gesagt, als ihr weg wart, hatte ich dreimal einen Traum, derselbe Traum. Ich habe gesehen, wie Leute auf diesen Hof kommen und Zuflucht suchen. Und ich dachte so, okay, ja, das klingt spannend. Wann wirst du pensioniert? Und ich wusste, das war nicht mehr lange Zeit. Und ich habe überlegt, welche Geschwister könnten den Hof übernehmen. Niemand. Nein, 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 nein. Das sind nicht wir. Nein, nein, nein. Und dann habe ich Gott gefragt, dass er uns doch ein Bild zeigen soll, wie unser zukünftiges Zuhause aussieht. Und ich habe dann gehört und eine Vision bekommen von einem Haus im Grünen und mit einem Bach. Und auch da dachte ich immer noch, das ist ein Einfamilienhaus in einem schönen Quartier nahe bei Bern. Das muss so sein, unbedingt. Und dann, es ist so krass, Gott hat immer wieder so Sachen deponiert, ja. Und irgendwann hatte ich einfach genug und ich ging in den Wald und habe Gott gesagt, Herr, ich finde das wirklich absolut daneben, dass du das machst, weil ich habe immer gesagt, ich will nie mehr dorthin. Nie mehr. Und dann hat mir Gott wie in einem Blitzgedanken gesagt, und dieses nie mehr, das brichst du jetzt über deinem Leben. Weil du nie mehr sagst, kann ich dir nicht zeigen, was für dich bereit ist. Du hast etwas, wie ein Fluch über dein Leben, du hast wie etwas festgelegt über deinem Leben und das kann ich nicht lösen. Das musst du jetzt brechen. Das war wie eine Offenbarung. Ich habe das dann wirklich gelöst und gesagt, ich nehme das zurück im Namen von dir, Jesus. Ich sage dir, was auch immer du willst. Ich bin offen. Ich bin auch offen, dorthin zu gehen. Aber ich sage dir eins, nimm mein Herz mit. Ich bete dich, nimm mein Herz mit. Und das ging kein Tag, es kam mir vor, als wären diese Scheuklappen auf einmal offen. Und ich sah nach links und rechts und sah, ach krass, ja stimmt, das können wir tun. Wir können ja Menschen dann aufnehmen. Wir haben ja dann Platz für neue, vielleicht für eine Ferienwohnung zu bauen. Vielleicht kann ich mir ja sogar mein Haus bauen, das ich mir schon so lange wünsche. Vielleicht. Und dann sah ich das und jenes und das. Und die Hürden, die vorher noch so groß waren, diese Berge waren auf einmal klein. Und jetzt leben wir seit 3 Jahren auf diesem Hof. Und ich sage euch, ich hoffe, dass ich sehr lange noch nicht weg muss. Der beste Platz. Ich hätte nie gedacht, dass ich genau für das gemacht bin. Nämlich, dass ich nach Anlässen oder nach dem Singen, nach einem Rubeltrubel nach Hause gehen kann und einfach niemand habe. Nur die Natur, nur das Ich-Sein, nur das ganz bescheidene, einfache Leben. Das ist heilsam für meine Seele, um mich immer wieder zu finden. Und schaut, das ist eine kleine Geschichte. Für mich ist sie groß, klar. Und das ist es, was unser Vater hat. Das ist gegen den Strom, weil ich hätte das nie ausgewählt. Mein Plan war, ich will ein Einfamilienhaus, so soll es aussehen und so muss es sein. Ich werde immer ein bisschen arbeiten und so sieht unser Leben aus. Und jetzt ist es komplett anders geworden, als wir gedacht haben. Und es geht uns so gut, weil wir wissen, dass Gottes Hand hier im Spiel ist. Es segnet es. Und ich konnte mein Haus bauen, tatsächlich, das ist in Erfüllung gegangen. Ich habe dann mein Schwedenhaus gebaut und ich liebe es zu dekorieren und einzurichten. Und wir haben eine kleine Ferienwohnung. Wir haben Platz für Leute, sie können kommen. Und wir haben Platz für Feriengäste und ich blühe da auf, Zeit zu haben für Menschen, die das brauchen, in die Ruhe zu kommen, ihren Alltag hinter sich zu lassen und sie zu segnen. Genau, und einsam leben heißt nicht, dass man einsam ist. Das denken auch viele, aber stimmt nicht. Genau. Ja, und jetzt aber zu dir. Hm? Genau. Wo stehst du in deinem Leben? Ja? Vielleicht bist du in deinem Leben auch an einem Punkt, wo dir alles über den Kopf wächst, wo du einfach viel zu viel hast. Ich möchte dich fragen, hast du einfach zu viel, weil du einfach zu viel machst und gar nicht müsstest? Machst du es vielleicht, um Anerkennung zu bekommen? Definierst du dich vielleicht über dein Machen, über das, was du tust? Hast du Mühe, Nein zu sagen, weil du denkst, dass die Leute dich dann verurteilen? Oder machst du es, weil du mehr Geld haben willst, weil du mehr Anerkennung bekommst? Machst du es, damit du dich nicht mit dir selber beschäftigen musst? Das können ganz viele Gründe sein. Oder machst du es, weil du weißt, dass es jetzt richtig ist, das zu tun? Bist du dort, wo Gott dich haben will? Aber vielleicht bist du auch an dem Punkt, dass du einen riesen Druck spürst in deinem Leben, dass du immer mehr machen solltest. Und dein Hirn ist immer am Rotieren, immer, immer mehr, mehr, mehr. Und du denkst immer, ich muss, aber eigentlich willst du nicht. Und du kannst nicht mehr definieren, was soll ich denn jetzt, was soll ich nicht. Du weißt gar nicht mehr genau, wo soll ich denn Prioritäten setzen, wo nicht. Es ist ein totales Chaos in deinem Hirn vielleicht, dass du gar nicht mehr genau weißt, die Familie ist dir zu viel, die Ehe ist schwierig, dann solltest du noch das. Und Gott möchte dir beginnen zu zeigen, was deine Prioritäten sind, dass du dich fokussieren kannst. Und vielleicht bist du aber auch in einer ganz anderen Situation, nämlich, dass dein Leben total langweilig ist, total sinnlos. Vielleicht gehst du arbeiten von morgen bis abends und dann am Abend liegst du ins Bett und du denkst, und das ist alles? Ist das alles? Kannst du mich nicht gebrauchen, Herr? Ich hätte so viel zu geben. Und du weißt nicht, wo beginnen. Und vielleicht ist in deinem Herzen eine Vision, ein Wunsch, irgendetwas, das da schlummert. Aber weil du nicht, vielleicht nicht genug weißt, dass der Vater für dich ist, dass er dich wunderbar sieht, dass er mit dir ist, kannst du es nicht in Angriff nehmen, weil es zu viel kostet, weil es zu schwer ist, das allein zu meistern, weil du denkst, ich habe zu wenig Energie, ich kann das nicht schaffen. Oder weil du das Wenige, was du in deinem Leben machst, das Langweilige, was du langweilig findest, weil dir das nicht genügt, weil du denkst, ich muss doch anders, ich möchte doch was machen für Gottes Reich. Das genügt ihm niemals. Das ist auch eine Identitätsfrage. Und vielleicht verspürst du auch eine Müdigkeit oder eine Antriebslosigkeit. Du möchtest zwar, man erwartet von dir, aber du kannst nicht. Vielleicht bist du gelähmt durch eine Krankheit, durch eine psychische Krankheit und du denkst, so kann mich Gott nicht gebrauchen. Das ist die größte Lüge überhaupt. Wisst ihr das? Eine kleine Klammerbemerkung. Schicksalsschläge, die kommen. Die treffen auch Christen. Aber sie haben nicht das letzte Wort. Weil wir auch durch Schicksalsschläge wachsen können und Jesus und das Herz von Jesus wachsen können. Ich habe ein Lied geschrieben in Schweizerdeutsch, das heißt, mit dir kann ich auf dem Wasser gehen, ich kann mit dir jeden Sturm überstehen und nach diesem Sturm als Siegerin hervorgehen. Und ich habe das geschrieben, weil es mein so tiefster Wunsch war, dass Schicksalsschläge kommen, aber dass sie uns, wenn wir uns entscheiden, dass dieser Gott gut ist, der es gut meint mit uns. Wenn wir das glauben und über unserem Leben stellen, dann werden wir stärker werden. Das ist eine Wahrheit. Und nicht die Krankheit, die kommt und die nimmt uns alles weg und Gott ist nicht gut. Das wird uns kaputt machen und der Satan will das. Aber Gott bleibt gut. Und die Ewigkeit, gell, sie ist auf sicher. Genau. Ich habe vor 5 Wochen meinen Neffen verloren mit 4 Jahren in einem Verkehrsunfall. Und das Größte, was ich sah, ist diese Eltern, die einfach sagen, Gott, du bleibst gut. Und ich weiß, dass es geht ihnen nicht besonders gut, das ist klar. Aber ich merke, dass diese Hoffnung in diesem Gott, dieses Nichtzweifeln an einem guten Vater, das ist das Größte, was sie sich, das Beste, was sie entschieden haben an diesem Tag, Gott nicht in Frage zu stellen. Das ist die größte Waffe gegen Satan, ihm zu sagen, weißt du was, Tod, du hast keinen Stachel. Mein Gott, er bleibt gut, Amen. Auch wenn Tod, es gehört zum Leben. Und wenn wir das lernen oder begreifen, dass dieser Gott wirklich gut ist, auch in unseren Troubles, in unseren tiefsten Gebrechen und in unseren tiefsten Teller, er sagt, ich bin mit dir, ich verlasse dich nie. Vielmals verlassen wir ihn, weil wir es nicht glauben, dass es so ist, aber er verlässt uns nie. Er ist so gut und treu. Genau, und vielleicht kannst du dich mit einer Situation identifizieren jetzt. Und ich möchte dir einfach sagen, ob du viel machst oder wenig machst, ob du kleine Sachen machst oder große Sachen machst, ob du spektakuläre Sachen machst, in den Augen der Menschen oder nicht, es spielt keine Rolle. Bist du dort, wo Gott dich haben will und bist du zufrieden mit dem, was du hast? Wenn du Mama bist und das gerne bist, dann sei es. Niemand kann deine Kinder besser erziehen als du. Sie sind unsere Generation, die nächste. Dann sei es und gib alles. Und du genügst. Dein Versagen, das spielt nicht so eine Rolle. Nein, sondern deine Identität in Jesus. Gib sie ihnen. Und sei dort. Sei dort, wo Gott dich hingestellt hat. Das, was er dir vor die Füße legt. Ich möchte, dass wir heute Abend diese Frage unserem Vater mal stellen. Bin ich dort, wo du mich willst? Ist es Zeit, etwas abzuschneiden in meinem Leben? Oder ist es Zeit, eine Priorität zu setzen auf ein ganz spezifisches Thema? Oder ist es auch Zeit, etwas in Angriff zu nehmen, das schon lange wartet? Ich weiß, dass ich schon längst müsste. Ist es Zeit, Nein zu sagen, irgendwo, wo ich schon lange weiß, dass es nicht mehr gut ist? Und du kannst die Stimme vom Vater erkennen, indem du Ruhe und Frieden bekommst in deinem Herzen. Ich sage dir, die Ruhe und der Frieden, ich möchte ihn nicht mehr missen. Es ist das Beste, was wir haben können. Im Sturm einen Frieden zu haben, den dir niemand geben kann, das kann nur der Vater. Und das ist unglaublich. Unglaublich. Ich möchte euch jetzt ein Lied vorsingen und das heißt My Beloved. Und dieses Lied, das geht darum, dass der Vater über dir singt, du bist meine Braut, du bist wunderbar, ich habe so Freude an dir. Ich weiß nicht, haben wir die deutsche Übersetzung? Nur die englische, okay. Dann kann ich es euch ganz kurz übersetzen, weil ich es ein ganz wichtiger Text finde. Also es geht eigentlich darum, dass Gott dir sagt, du bist meine Geliebte, du bist meine Braut. Über dir zu singen, das ist meine ganze Freude. Komm zu mir und komm mit mir weg, meine Liebste. Unter meiner Gnade komm und warte, bis wir uns von Gesicht zu Gesicht sehen. Ich sehe absolut keine Fehler an dir, meine Braut. Du bist wunderschön für mich, du bist so wunderschön für mich. Ich singe für dir mein Lied der Gnade. Und alle deine Sorgen, komm und bring sie vor meine Füße. Komm und finde Ruhe in mir. Ich atme über dir mein Leben in dich hinein. Ich behüte dich unter meinen Flügeln. Und ich beschütze dich im Schatten meiner Kraft. Ich führe dich zum stillen Wasser. Und dort werde ich deine Seele neu beleben. Komm zu mir in meine Ruhe und werde heil. Ach, diese Aussage. Komm in meine Ruhe und werde heil. Finde dich selbst, heißt es eigentlich, werde heil. Du bist mein Geliebtes, du bist meine Braut. Über dir zu singen ist meine ganze Freude. Komm mit mir, meine Liebste. Vielleicht darfst du die Augen einfach schließen oder mitlesen. Und diesen, schau, ich singe den Song jetzt zwar, aber ich sage dir eins, Jesus singt dir jetzt zu. Diesen Vater im Himmel, der singt über dir diesen.